Vater, ich setze dein Wort jetzt frei, dass es tut, wozu du es bestimmt hast. Ich spreche Freiheit aus für die Ohren der Menschen hier, das Evangelium zu verstehen. Ich bitte, dass jeder Widerstand, der da ist in den Herzen, dass der jetzt gebrochen ist in dem Namen Jesus. Amen. Also, ich bin Martin Schumann und wie ihr gesehen habt, wir haben 17 Jahre in Mosambik gearbeitet. Aber ihr müsst wissen, ich war nicht immer Christ. Ja, also bis ich 17 Jahre alt war, war ich nicht gläubig. Und ich habe eigentlich gedacht, es gibt keinen Gott. Ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt. Und über die Christen in meiner Schule habe ich Witze gemacht. Ich habe gesagt, so ein Quatsch. Ja. Und dann habe ich mal gebetet, eines Nachts in meinem Bett und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn das nicht nur Märchen sind von irgendwelchen Pastoren oder Pfarrern, dann will ich mit dir leben. Und dann hatte ich eine Begegnung mit Jesus in dem Augenblick. Es ist wie eine warme Welle durch meinen ganzen Körper durchgeschossen und ich war total überrascht. Ich habe gesagt, Jesus, dich gibt es ja wirklich. Und die warme Welle, wie zur Bestätigung, ist nochmal durch mich durchgerauscht. Und in diesem Augenblick ist mir Jesus begegnet. Und das gab ein gewisses Vorspiel, dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, aber ich kann das ein andermal gern ausführlicher erklären und erzählen. Aber in dem Augenblick hat sich alles für mich verändert. In mein Herz ist ein ganz tiefer Frieden reingekommen. Und wenn ich mal sterben werde, dann weiß ich, wo ich hingehe. Ja, ich werde zu Jesus gehen. Und wir werden ja alle mal sterben. Wenn das für dich neu ist, dann ja, du wirst mal sterben. Es gab einen Punkt in Mosambik, da waren wir 3 Jahre in Mosambik, da bin ich richtig krank geworden. Ich habe kaum noch gegessen, ich konnte kaum noch laufen. Und ich dachte so für mich, ja, das könnte es gewesen sein. Na, es wurde einfach nicht besser, ging immer mehr bergab. Und dann habe ich gespürt, ich habe diesen tiefen Frieden. Ich habe gedacht so, wenn es das jetzt war, ist okay. Ich weiß, wo ich hingehe. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, ich bin bereit, aber ich habe 2 kleine Mädchen, die brauchen ihren Vater. Und ich bin selber ohne Papa aufgewachsen, ich weiß, es ist nicht leicht. Und ich habe gebetet, Jesus, meine Kinder brauchen einen Papa. Und dann bin ich wieder gesundet, zum Glück, wie ihr seht, offensichtlich. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus folgen, dann können wir dadurch mit Gott versöhnt werden. Und ich will das nochmal wiederholen, weil das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir an Jesus glauben, können wir mit Gott versöhnt werden. Wozu muss man mit Gott versöhnt werden? Wir müssen mit Gott versöhnt werden, denn unsere Freundschaft mit ihm ist seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gestört. Lasst uns mal in die Bibel reinschauen. Kann ich mal die erste Bibelstelle bekommen? Im ersten Buch Mose, also ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch der Bibel, Kapitel 3, Vers 15, steht, und ihr müsst wissen, Eva hat von der verbotenen Frucht gegessen und war Gott ungehorsam. Und Gott spricht jetzt zu der Schlange, die Satan verkörpert. Gott sagt zu dieser Schlange, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Isa, kommst du mal nach vorne? Überraschung, mein Sohn darf nach vorne. Das ist jetzt, war nicht vorbereitet. Kannst du dich mal hier hinsetzen, ich brauche dich gleich. Er freut sich. Gott sorgt, also in diesem Bibelvers können wir sehen, Gott setzt Feindschaft zwischen Menschen und der Schlange. Und in Mosambik hatten wir immer wieder Schlangen, nicht? Guck ins Publikum. Was haben wir, Isaac, mit Schlangen gemacht, wenn wir eine entdeckt haben? Ah, ich kann wahrscheinlich das Mikro nehmen. Orange? Ja. Wenn wir sie entdeckt haben auf dem Grundstück, was haben wir gemacht? Ja, wie haben wir die gefangen?
Eingefangen?
Okay, oder? Wie haben wir die eingefangen?
mit einem Stock
Aha.
den Kopf an den Boden gepresst und
Richtig.
dann mit einem Messer den Kopf abgeschlagen.
Oder? Wie habe ich es immer gemacht?
Mit
Ich
so einem
bin
Speer
mit dem
den.
Speer. Na? Okay, danke, das war schon dein Part. Ja. Ich glaube daran, dass die Jugendlichen in der Gemeinde aktiv sein müssen, ja, und dass wir die im Rampenlicht stehen haben müssen und dass wir die immer wieder challengen müssen. Die sind ein wichtiger Teil unserer Gemeinde, ja, und die sind unsere Zukunft. Okay, also Schlangen. Was haben wir mit Schlangen gemacht? Du kannst das erste Bild mal bringen, bitte. Also ich bin heute super spontan. Die Technik ist im Schwitzen. Es tut mir total leid. Könnt ihr das sehen? Was seht ihr hier auf dem Bild? Ich sag mal hier, ja. Das ist in einer Baumhöhle, also in einem Baum war eine Öffnung und da, die habe ich gesehen im Vorübergehen auf unserem Grundstück. Und das war eine schwarze Mamba. So, jetzt kannst du das nächste Bild mal aufmachen. Dann haben wir hier unseren tollen Mitarbeiter. Das ist ein Stock, der fixiert die Schlange. Schlange kann nicht mehr weg. Und das ist der Speer. Und dann drittes Bild, bitte. Passiert das, was mit jeder Schlange passieren soll, die giftig ist? Die stirbt. Ja, das war eine schwarze Mamba. Die schwarze Mamba ist sehr gefährlich. Wir haben ja Geschwister aus Afrika da. Wer hat schon mal Giftschlangen gesehen von euch? Mal, kann ich mal Handzeichen sehen? Ja, ne, klar, hier. Afrika-Fraktion, super. I'm with you. Okay, also, aber sobald du der Schlange den Kopf zerschmetterst oder durchbohrst, dann war es das für die Schlange. Ja? Schlange kaputt, okay? Nix mehr. Das war's. Du brauchst nicht den Schwanz abschlagen, das hilft nicht, du musst den Kopf zerschmettern. Gut, jetzt sehen wir aber in diesem Bibelvers, wenn wir nochmal, kannst du es wieder wegmachen und wieder in die Bibel gehen, Kapitel 3. Es geht hier ja eigentlich gar nicht um das Reptil, ne? Es geht ja nicht um das Tier, sondern die Schlange steht ja für Satan. Okay? Und der Satan ist tatsächlich der Feind von uns Menschen. Ja? Ich erzähle, hoffe ich, nichts Neues. Im Johannesevangelium, Kapitel 10 steht: Der Dieb ist gekommen, zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ja, und der Dieb, das ist das Bild für Satan. Der Satan ist gekommen, zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Er stiehlt von dir. Es geht jetzt nicht direkt nur um Geld und um irgendwas. Es geht um Freundschaften, es geht um Beziehungen und Sachen gehen kaputt. Er tötet, er will töten. Wir denken an die Geschichte von dem fallsüchtigen Jungen, wo der Vater mit Jesus redet und sagt: Manchmal wirft dieser böse Geist ihn ins Feuer, manchmal wirft er ihn ins Wasser, um ihn zu töten, um ihn umzubringen. Ja, das ist das Ziel von Satan. Und er will zerstören. Satan will zuerst dich zerstören, aber dann benutzt er auch gern dich, um andere zu zerstören. Ja, das möchte er gern. Also, es besteht Feindschaft zwischen den Nachkommen Evas und Satan. Wer von euch stammt von Adam und Eva ab? Kann ich mal Handzeichen sehen? Okay, einige nicht. Das lässt tief blicken. Ich weiß ja nicht, von wem du abstammst. Also, wir stammen alle von Adam und Eva ab. Ein paar Leute haben nicht aufgezeigt, das hat mich irritiert. Wir stammen alle von Adam und Eva ab, ja? Aber wenn du hier in diese Bibelstelle schaust, es steht hier ihrem Nachwuchs. Das heißt Singular, es geht um eine Person. Es geht nicht um alle Nachkommen, um uns. Sorry, es geht nicht um dich. Es geht um eine Person, die von Eva abstammt. Ich hoffe, die KI kriegt das hin. Singular, Nachkomme, Singular, KI. Es geht hier um einen Menschen, der Satan besiegen wird und zwar für immer besiegen wird. Wenn der Kopf zertreten wird, der Schlange, dann ist es vorbei. Und Gott hatte beschlossen, diesen einen Mensch in die Welt zu schicken, nämlich Jesus. Und dieser Mensch, Jesus, sollte die ganze Welt retten. So, Gottes Plan war, und Gott ist ja so genial, ne? Da hast du das dritte Kapitel des allerersten Buchs in der Bibel. Das ist ganz am Anfang und Gott sagt schon, wie das Ganze ausgehen wird. Ja? Und dann sagt er, es wird einer kommen, der wird die Welt retten. Und dann haben die Leute, die das Wort gehört haben, und dann die Propheten, die das Wort gelesen haben, dann haben die gebetet und haben gewartet. Und wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja? Und dann gab es eine Zeit, da gab es noch nicht mal mehr Propheten. Für 400 Jahre war Stille. Der Himmel war wie zu. Und die Leute waren unruhig, haben mit den Füßen gescharrt, haben gefastet, haben gebetet. Sie sind in Klöster gegangen, ja, die Essener, ne, in so klosterartige Gemeinschaften und haben geguckt, wie können wir das beschleunigen, dass irgendwie der Retter kommt, ja? Und dann kam Jesus. Und er hat sich erwiesen als Retter der Welt, indem er Zeichen und Wunder getan hat, die niemand vor ihm getan hat. Ja, der Johannes hat Jünger zu ihm hingeschickt, hat gesagt, ja, wer bist du, dass wir an dich glauben sollen? Und er hat gesagt, guck, was passiert. Ja. Und eins der größten Zeichen war, dass halt die Dämonen ihm untertan waren. Das gab es vorher nicht. Ja, das gab es vorher einfach nicht. Die Art und Weise, wie Gott den Retter in die Welt schickte, war, indem er ein Volk extra für den Retter gegründet hat. Also Gott macht nicht klein, ne? Gott macht da eben ein Volk hin. Er hat Abraham ausgesucht und hat mit ihm ein Volk gestartet und hat gesagt, ich will dich segnen, Abraham, und du sollst ein Segen sein für alle Völker der Welt. Und das war das Stichwort, das verborgen, dass der Retter kommt durch den Abraham drin. Und also Gott hat sich festgelegt, diesen Retter nicht zu schicken durch die Deutschen, okay? Nicht durch die Ukrainer, nicht durch die Brasilianer, nicht durch die Amerikaner, surprise, durch die Juden, ja? Und es gab dann in dieser Linie von Abraham, diese besondere Linie, diese Nachkommen von Abraham, gab es dann zwei Enkel von Abraham. Die beiden waren Zwillinge. Und die waren ziemlich unterschiedlich. Jetzt kann ich mal das Kapitel 25 bitte haben. Genau, das ist im 25. Kapitel des ersten Mosebuchs, da steht über Esau. Esau war der Erstgeborene, er wurde ein Jäger. Also auch bei Zwillingen gibt es ja Erstgeborene, der zuerst rauskommt, ist der Erstgeborene. Und der war ein Jäger und er ist über die Felder gestreift. Und der Zweitgeborene Jakob, der ist lieber bei den Zelten geblieben. Manche Übersetzungen sagen, er war ein gesitteter Mann. So, und eines Tages, dann kocht der Jakob so eine Suppe, so einen Eintopf. Und der Esau kommt erschöpft und total platt von der Jagd zurück. Und er sagt zu seinem Bruder Jakob, ich bin hungrig. Gib mir was von dem roten Eintopf da, von der Suppe, die du gekocht hast. Und der Jakob sagt, okay, mache ich, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Okay? Also der Jakob wollte einen Tausch. Er hat nicht gesagt, hier hast du die Suppe, stärk dich, Bruderherz. Nee, nee. Jakob hat was gesagt, ich möchte tauschen mit dir. Du kriegst die Suppe und ich möchte dafür das Recht, dass ich der Erstgeborene bin. Was war denn das Erstgeburtsrecht? Das sind vier Sachen. Erstens, wenn der Vater gestorben ist, warst du der Anführer des Familienclans. Zweitens, du hast einen doppelten Anteil am Erbe bekommen. Drittens, du hast den Segen des Vaters bekommen. Und am allerwichtigsten, viertens, in dem Fall war, du bist Erbe des Versprechens geworden, dass durch deine Linie der Retter der Welt kommt. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr habt Kinder und durch eure Enkelkinder oder Urenkel soll der Retter der Welt kommen. Das soll der Retter der Welt sein. Ist das nicht der Hammer? Das war ein Wahnsinnsversprechen. Und wenn du jetzt der Jakob, dass du sagst, lass uns tauschen, gib mir dieses Recht, da würde jeder normale Mensch was machen. Ja. Na? Aber was macht Esau? Esau sagt, ich muss ja sowieso einmal sterben. Ich habe jetzt so einen Hunger. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Und der Jakob sagt, okay, dann schwör mir. Und da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder. Und dann gab der Jakob Esau das Brot. Er gab ihm den Linseneintopf, die Suppe. Und der Esau aß und er trank. Und dann stand er auf und hat sich wahrscheinlich den Mund abgewischt und ist weggegangen. Und das war's. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Sein Bauch war ihm wichtiger als Gott. Das, was er sehen konnte und was er riechen konnte, war ihm wichtiger als das Unsichtbare. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs über Esau, der kommentiert das, was der Esau da gemacht hat. Und er sagt das zu Christen, zu uns, zu Nachfolgern von Jesus. Er sagt im 12. Kapitel, achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt, und jetzt kommt's, oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Als Esau den Segen bekommen wollte, der ihm ja als Erstgeborenen zustand, da musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Esau fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Okay? Also was hat Esau gemacht? Er hat das Heilige verachtet. Ja, er hat das Unsichtbare verachtet. Und wir Pfingstler, wir haben dieses Vorrecht, dass wir manchmal Gott ziemlich stark spüren, dass wir ihn erleben, dass wir seine Liebe empfangen, dass wir Heilung sehen, dass wir sehen, wie durch den Finger Gottes die Dämonen ausgetrieben werden. Und das ist aber auch gleichzeitig eine Gefahr, weil unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein Gott, du wirst nicht in die Hände des lebendigen Gottes fallen als Sünder. Und in der Bibel gibt es so Geschichten, wo Menschen manchmal Engeln begegnen. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja? Und wie die dann reagieren, ganz oft ist, sie werden entweder ohnmächtig oder die verlieren alle Kraft oder die sind ein paar Wochen krank, weil das ist so beeindruckend und so stark. Und das sind nur Engel, sage ich mal. Ja? Und ich sage dann mal so, die haben sich wahrscheinlich eingemacht, das steht nur nicht in der Bibel. Ja? Die haben sie eingepullert, das war so überwältigend. Und das waren nur Geschöpfe. Aber Gott hat diese Engel geschaffen, wie furchterregend muss Gott sein. Und deswegen fordert uns Gott auf, dass wir das Heilige achten, dass wir das nicht missachten, so wie Esau. Also ich gebe ich mal ein kleines Beispiel. Ne? Das ist unsere Bibel, das ist Simones Bibel aus der Teenie-Zeit, was man ein bisschen sehen kann. Die wurde verbessert in ihrem Umschlag. Aber was ich nicht mache, das ist jetzt mein Ding, das ist nicht für euch, aber das ist mein Ding. Ich lege jetzt nicht die Bibel hin und benutze sie dann so, um meine Kaffeetasse drauf abzustellen. Warum? Ich habe eine innere Ehrfurcht davor. Ja? Da kannst du natürlich auch rechts und links vom Pferd fallen und dann das gesetzlich nehmen. Das meine ich nicht. Aber es geht darum, dass wenn Gott am Wirken ist oder was Heiliges da ist, dass du das dem mit Achtung begegnest. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Gut. Und die Patti wird jetzt gleich den Gottesdienst schließen, aber ich möchte dir anbieten, wenn du diesen Frieden, diesen tiefen Frieden möchtest, von dem ich geredet habe, der in mein Leben gekommen ist, als ich 17 Jahre alt war, und du vermisst das und du hast das nicht, oder du möchtest an Jesus glauben und du hast da noch keinen Anfang gemacht, oder du möchtest Sünde bekennen, ja, dann komm bitte vor, da gibt es Leute, die danach dem Gottesdienst für dich beten werden, wo du das loswerden kannst. Du kannst Gott um Entschuldigung bitten. Du kannst reinen Tisch machen mit Gott. Und du kannst neu durchstarten. Ja, suche die Vergebung Gottes. Es gibt keine Sünde, welche zu groß ist für Gott. Und sei nicht wie Esau, der das Heilige verachtet hat. Amen. Amen.